Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie herzlich zur Sendereihe Durch die Bibel. So langsam bewegen wir uns auf den Schlussteil des 5. Mosebuches zu. Bereits in der letzten Sendung haben wir einen neuen, größeren Abschnitt innerhalb dieses Buches erreicht, der die Kapitel 27 bis 30 umfasst. In diesem ganzen Abschnitt geht es um die Zukunft des Volkes Israel im Land Kanaan. Sie erinnern sich, die 26 Kapitel davor sind im Grunde nichts anderes als ein sehr eindringlicher Appell, den Mose an die nachgewachsene Generation der Israeliten richtet. Ein Appell, Gott gehorsam zu sein und es der Väter- und Großvätergeneration nicht gleich zu tun. Die hatte sich nämlich geweigert, das Land Kanaan in Besitz zu nehmen, aus lauter Angst vor den dort lebenden Völkern. Am Anfang von Kapitel 27 ändert sich dann plötzlich die Erzählperspektive. Mose ist nicht mehr der Erzähler, sondern über ihn wird etwas erzählt. So wird etwa berichtet, wie er dem Volk den Auftrag gibt, nach der Überquerung des Jordans im Land Kanaan eine Art Denkmal zu errichten. Auf dem Berg Ebal sollen große Steine aufgerichtet, anschließend mit Kalk getüncht und dann mit den Worten des Gesetzes, vermutlich den 10 Geboten, beschriftet werden. Auch ein Altar zum Darbringen von Opfern soll auf dem Berg Ebal aufgebaut werden. Und während sich das Volk zwischen diesem Berg und dem gegenüberliegenden Berg Garizim aufhält, werden einige Vertreter der 12 Stämme Israels von den beiden Bergen herab Fluchworte und Segensankündigungen rufen. Von der einen Seite werden Fluchandrohungen und von der anderen Seite Segenszusagen erschallen. Das soll dem Volk vor Augen führen, dass es sich immer wieder zwischen Gut und Böse und zwischen Gehorsam und Ungehorsam entscheiden muss. Und je nachdem werden die Israeliten im Land Kanaan Segen oder Fluch erleben. In der Bibel ist an vielen Stellen davon die Rede, dass ein Bund geschlossen wird. Manchmal sind es Einzelpersonen, die einen Bund miteinander schließen, und manchmal ganze Völker. Dann aber gibt es auch noch den Fall, dass Gott mit Menschen einen Bund schließt, wie etwa mit dem Volk Israel. Diesen Bund hat Gott immer wieder erneuert und hat einzelnen Personen gegenüber bestimmte Zusagen hervorgehoben. Manche Theologen sprechen deshalb auch nicht von dem einen Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, sondern von dem Bund mit Abraham, von dem Bund mit Mose und so weiter. Auch der geografische Ort, an dem ein Bund geschlossen wurde, kann gelegentlich der Namensgeber für diesen Bund sein. So wird der Bund, den Gott am Berg Sinai mit den Israeliten geschlossen hat, auch kurz und bündig als Sinai-Bund bezeichnet. Dementsprechend werden wir jetzt Bekanntschaft machen mit dem sogenannten Moab-Bund. Wie schon eben angedeutet, handelt es sich dabei nicht um einen völlig neuen Bund mit Israel, sondern um eine Erneuerung des Sinai-Bundes. Diese Erneuerung dient der gegenseitigen Vergewisserung, dass die vereinbarten Bedingungen immer noch gültig sind. Schließlich ist unter den Israeliten inzwischen eine neue Generation herangewachsen, die den Bundesschluss am Berg Sinai selbst überhaupt nicht oder höchstens im Kindesalter miterlebt hat. Außerdem öffnet Gott den Israeliten durch die Erneuerung seines Bundes die Augen dafür, wie er seine Zusagen nach und nach einlösen wird. Eine kurze Einleitung zu der Zeremonie, mit der die Erneuerung des Bundes begangen wird, findet sich ganz am Ende des vorangegangenen Kapitels. Zwar gehen manche Theologen davon aus, dass dieser letzte Vers von Kapitel 28 dieses Kapitel abschließt. Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass er zu den Ereignissen hinführt, über die im darauffolgenden Kapitel berichtet wird. Die Herausgeber von vielen Bibelausgaben sehen es genauso und fügen deshalb vor diesem fraglichen Vers eine Zwischenüberschrift ein. In meiner Bibelausgabe lautet sie »Der Bund mit Israel im Lande Moab«. Moab ist eine Landschaft östlich des Jordans, also dort, wo sich die Israeliten kurz vor der Landnahme befinden. Hören Sie nun also den letzten Vers aus Kapitel 28 und gleich anschließend die beiden ersten Verse aus Kapitel 29. Dort heißt es: Dies sind die Worte des Bundes, den der Herr dem Mose geboten hat, mit Israel zu schließen im Lande Moab, neben dem Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte am Horeb. Mit dem Berg Horeb ist im 5. Buch Mose der Berg Sinai gemeint. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen in Ägypten, dem Pharao und allen seinen Großen und seinem ganzen Lande getan hat, die gewaltigen Proben seiner Macht, die deine Augen gesehen haben, die großen Zeichen und Wunder. Mose mit seinen 120 Lebensjahren ist einer der letzten Augenzeugen dieser Ereignisse. Außer ihm haben nur noch Josua, sein künftiger Nachfolger, und Kaleb die Flucht aus Ägypten bewusst, also als Erwachsene, miterlebt. Danach folgten die 40 Jahre in der Wüste. Während dieser Zeit sind die meisten Israeliten aus dieser Generation gestorben. Weiter ab Vers 3. Mose spricht zu denen, die nun mit ihm das Land Moab erreicht haben: Und der Herr hat euch bis auf diesen heutigen Tag noch nicht ein Herz gegeben, das verständig wäre, Augen, die da sähen, und Ohren, die da hörten. Ihr hat euch 40 Jahre in der Wüste wandern lassen. Eure Kleider sind euch nicht zerrissen, auch deine Schuhe nicht an deinen Füßen. Ihr habt kein Brot gegessen und keinen Wein getrunken und kein starkes Getränk, auf das ihr erkennen solltet, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Es gab also genügend Gründe, auf Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Dennoch schreibt der Apostel Paulus rückblickend auf diese Zeit im Römerbrief: Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen, und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und damit zitiert Paulus einen Vers des Propheten Jesaja. Nun könnte man auf die Idee kommen, dass Gott nicht wollte, dass ihm das Volk Israel gehorsam war, denn es heißt ja ausdrücklich, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Doch dieser Geist der Betäubung beschreibt sozusagen den Grundzustand, in dem sich grundsätzlich alle Menschen befinden. Manche von ihnen sitzen vielleicht sogar am Sonntag im Gottesdienst und hören das Evangelium von Jesus Christus. Sie erfahren, dass Jesus sie liebt und ihnen ihre Sünden vergeben will. Aber diese Botschaft lässt sie völlig kalt. Es ist, als hätten auch sie diesen Geist der Betäubung. Erst wenn sie Gott darum bitten, diesen Geist zu vertreiben, wird Gott ihnen die Augen und die Ohren öffnen. Die Israeliten hatten während der Zeit der Wüstenwanderung eigentlich so viel mit Gott erlebt, dass sie allen Grund gehabt hätten, in einer lebendigen Beziehung mit ihm zu leben. Aber daran haperte es, selbst noch zu dem Zeitpunkt, als sie das verheißene Land Kanaan endlich in Besitz nehmen sollten. Oft bekomme ich von Leuten zu hören, dass es ihnen leichter fallen würde, an Gott zu glauben, wenn sie nur ein paar Wunder erleben könnten. Doch gerade das Beispiel der Israeliten zeigt, dass Wunder nicht unbedingt eine Hilfe dabei sind. Woran liegt das? Nun, ausschlaggebend ist, ob wir tatsächlich auf Gott hören wollen. Und von Natur aus wollen wir eigentlich gar nicht, denn wir sind, wie Paulus es ausdrückt, fleischlich gesinnt. Im 8. Kapitel des Römerbriefes schreibt er: Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Zurück zu unserem Bibeltext. Mose erinnert die Israeliten also daran, was der Herr für sie während der Zeit der Wüstenwanderung bereits getan hat. Und er fährt fort, ich überspringe einige Verse und lese weiter ab Vers 9. Ihr steht heute alle vor dem Herrn, eurem Gott, die Häupter eurer Stämme, eure Ältesten, eure Amtleute, jedermann in Israel, eure Kinder, eure Frauen, dein Fremdling, der in deinem Lager ist, dein Holzhauer und dein Wasserschöpfer, damit du trittst in den Bund des Herrn deines Gottes und unter den Eid, den der Herr dein Gott dir heute auflegt, dass er dich heute zum Volk für sich erhebe und er dein Gott sei, wie er dir zugesagt hat und wie er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Bei allem, was hier gesagt wird, sollten wir an die Segensworte und an die Fluchandrohungen in Kapitel 28 denken. Je nachdem, wie sich das Volk Israel verhält, wird es im Land Kanaan Segen oder Fluch erleben. Und im Rückblick müssen wir leider feststellen, dass Israel aufgrund seines Ungehorsams viel Schlimmes erlebt hat und sogar wieder aus dem Land Kanaan vertrieben wurde. Ein weiteres Mal überspringe ich nun einige Verse und lese weiter ab Vers 23. Mose geht hier auf den dauerhaften Ungehorsam der Israeliten ein und auch auf die bitteren Folgen. Er hält ihnen vor, ja, alle Völker werden sagen, warum hat der Herr an diesem Lande so gehandelt? Was ist das für ein großer, grimmiger Zorn? Dann wird man sagen, darum, weil sie den Bund des Herrn, des Gottes ihrer Väter, verlassen haben, den er mit ihnen schloss, als er sie aus Ägyptenland führte, und sind hingegangen und haben anderen Göttern gedient und sie angebetet. Götter, die sie nicht kennen und die er ihnen nicht zugewiesen hat. Darum ist des Herrn Zorn entbrannt gegen dies Land, das er über sie hat kommen lassen, alle Flüche, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und der Herr hat sie aus ihrem Lande gestoßen, in großem Zorn, Grimm und ohne Erbarmen, und hat sie in ein anderes Land geworfen, so wie es heute ist. Was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes, was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun sollen alle Worte dieses Gesetzes. Ein Bekannter hat mir mal erzählt, wie er während einer Studienreise mit dem Zug von Jerusalem aus irgendwohin in eine Gegend, die am Toten Meer liegt, gefahren ist. Unterwegs kam er mit einem wohlhabenden Amerikaner ins Gespräch, der auf einmal zu ihm sagte, »Ich kann es einfach nicht fassen. Ich dachte immer, das hier soll das verheißene Land sein, in dem Milch und Honig fließt. Dabei ist es die größte Einöde, die man sich nur vorstellen kann.« Daraufhin sagte mein Bekannter zu ihm, über den Zustand dieses Landes haben sich ja auch schon andere gewundert. Und dann zog er seine Bibel hervor und las den eben gehörten Vers 23 vor. »Warum hat der Herr an diesem Lande so gehandelt? Was ist das für ein großer, grimmiger Zorn?« Und dann zitierte er aus Vers 24 die Antwort, »weil sie, die Israeliten, den Bund des Herrn, des Gottes ihrer Väter, verlassen haben.« Der Ungehorsam der Israeliten hatte also nicht nur Konsequenzen für sie selbst, sondern auch für das Land. Konsequenzen, die bis heute sichtbar sind und die Gott den Israeliten bereits androhte, noch bevor er den Moab-Bund mit ihnen schloss und noch bevor sie das Land Kanaan überhaupt betraten. Sie sollten offenbar im Voraus wissen, dass dieser Bund mit Gott auf Gegenseitigkeit beruht. Das heißt, auch für sie werden sich damit bestimmte Verpflichtungen ergeben, die es einzuhalten gilt. Und ein Nichtbeachten wird ernsthafte Folgen haben. Wir erreichen nun Kapitel 30. Ich lese die Verse 1 bis 5. Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr dein Gott verstoßen hat, und du dich bekehrst zu dem Herrn deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele, in allem, was ich dir heute gebiete, so wird der Herr dein Gott deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr dein Gott verstreut hat. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es einnehmen, und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Soweit die Verse 1 bis 5. An dieser Stelle bitte ich Sie, sich erneut bewusst zu machen, noch haben die Israeliten das Land Kanaan nicht eingenommen, sondern Mose malt ihnen im Auftrag Gottes vor Augen, welche Konsequenzen ihr Handeln haben wird. Fluch oder Segen, das hängt von ihnen ab. Im Lande Moab, kurz bevor die Israeliten ins Land Kanaan ziehen, will Gott seinen Bund mit ihnen erneuern. Aber, so können wir es jedenfalls im Rückblick feststellen, Israel wird diesen Bund brechen. Und die Konsequenzen werden hier wie eine Prophetie so plastisch geschildert, dass wir ziemlich genau nachvollziehen können, was passieren wird, beziehungsweise was, vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, bereits passiert ist. Heute stellen wir fest, dass in großen Teilen des damaligen Landes Kanaan keine Milch und kein Honig fließt. Es ist ein karges Land. Außerdem stellen wir fest, dass der heutige Staat Israel ein umkämpfter Staat ist, von vielen Feinden umgeben. Und dass die Mehrzahl der Juden nicht in diesem Staat Israel lebt, sondern verstreut in aller Welt. Mit anderen Worten, was in dem gerade vorgelesenen Textabschnitt vorhergesagt wurde, nämlich die Rückkehr in das verheißene Land, ist auch heute noch Zukunftsmusik. Mose sagt voraus, noch einmal die Verse 4 und 5, wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es einnehmen, und er wird dir Gutes tun. Diese Voraussage, da bin ich mir ganz sicher, deutet auf die Wiederkunft Jesu Christi hin, auf die auch die Christen noch warten. Während die Christen auf die sogenannte Entrückung und auf die Auferstehung der Toten hoffen, steht dem Volk Israel die Wiederherstellung des verheißenen Landes bevor. Dann wird es auch zu einer nationalen Bekehrung kommen, so möchte ich es einmal ausdrücken. Dazu heißt es in Vers 6, »Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst.« Diese Verheißung wird später von den Propheten Jeremia und Hosea bestätigt und im neutestamentlichen Römerbrief vom Apostel Paulus erneut aufgegriffen. In den folgenden Versen werden nun weitere Punkte genannt, die mit der Rückkehr der Israeliten in das verheißene Land verbunden sein werden. Die Feinde Israels werden gerichtet und das Volk Israel mit Gottes Segen geradezu überhäuft werden. Dazu heißt es in den Versen 7-10, »Aber alle diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, die dich hassen und verfolgen. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben zu allen Werken deiner Hände, zu der Frucht deines Leibes, zu den Jungtieren deines Viehs, zum Ertrag deines Ackers, dass dir's zugute komme. Denn der Herr wird sich wieder über dich freuen, dir zugut, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Weil du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und hältst seine Gebote und Rechte, die geschrieben stehen im Buch dieses Gesetzes, wenn du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Soweit die Verse 7-10 mit einem Ausblick auf jene Zeit, wenn Gott die Israeliten in das verheißene Land zurückführen und sich mit ihnen versöhnen wird. Gottes ursprüngliche Absicht ist es jedoch nicht, dass die Israeliten den Bund mit ihm brechen. Und seine ursprüngliche Absicht ist es auch nicht, dass sie aus dem Land Kanaan vertrieben und in alle Welt zerstreut werden. Das kommt in den Versen 11-13 zum Ausdruck. Dort heißt es, »Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir's hören und tun? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir's hören und tun?« Von diesen drei Versen fühle auch ich mich angesprochen, denn sie erinnern mich an meine persönliche Verantwortung. Auch für mich ist Gottes Wort nicht zu hoch und nicht zu fern, so dass ich jemanden darum bitten müsste, in den Himmel zu fahren und es dort für mich abzuholen. Sondern ich brauche nur die Bibel aufzuschlagen, die in meinem Bücherregal steht und möglicherweise schon Staub ansetzt. Um das Wort Gottes zu hören, brauche ich auch niemanden übers Meer zu schicken, wie es in Vers 13 heißt, um es dort in der Ferne abzuholen. Sondern es reicht schon, das Radio in der Küche oder den Computer auf dem Schreibtisch einzuschalten und zum Beispiel der Sendereihe durch die Bibel zuzuhören. Ja, es liegt an mir und natürlich auch an Ihnen, ob wir dem Wort Gottes Zugang zu unserem Leben gewähren und Gott darum bitten, den Geist der Betäubung, wie Paulus es ausdrückt, von uns zu nehmen. Auch wenn eigentlich ein Text aus dem 5. Buch Mose im Mittelpunkt dieser Sendung steht, so möchte ich doch gern einen weiteren Abschnitt aus dem Römerbrief an den Schluss stellen. Und zwar, weil Paulus in Römer 10 ab Vers 6 aus den zuletzt vorgelesenen Versen zitiert und sie ganz ähnlich, wie ich es eben getan habe, vom christlichen Glauben her deutet. Paulus schreibt, gemäß einer modernen Bibelübersetzung, wer durch den Glauben vor Gott bestehen will, dem sollt ihr sagen, du musst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Christus zu finden und ihn herabzuholen. Und du musst nicht in die Tiefe hinabsteigen, um Christus wieder von den Toten heraufzuholen. Denn in der Schrift heißt es, das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Und dann fügt Paulus erklärend hinzu, es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, die wir verkündigen. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du von Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht, und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel geht es genau dort weiter, wo wir eben aufgehört haben. Und das wird dann auch schon die vorletzte Sendung zum 5. Buch Mose sein. Herzliche Einladung dazu und Gott befohlen.